Sie wissen, es gibt seit 2 Jahren, Gott sei Dank, 6 niedergelassene Fachärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Uns Ambulatorium gibt es schon ein bisschen länger. Uns gibt es jetzt mittlerweile im 10. Jahr. Ja, und das ist so quasi unser Aufgabengebiet. Ungefähr so 10-15% unserer Patienten, 600 Patienten im Jahr haben wir, sind aus dem Kinderdorf, die restlichen sind eben aus der Region. Da sehen Sie das Gebäude, in dem wir untergebracht sind. Es ist in der Anton-Bosch-Gasse 29. Wir sind ein multiprofessionelles Team aus Psychologie, Psychotherapie, Ergotherapie und insgesamt 16 Mitarbeiterinnen, 3 davon Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Angekündigt war ja der heutige Abend externalisierende Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da vielleicht nur für diejenigen, die es nicht wissen, wir unterscheiden ja zwischen internalisierenden und externalisierenden Störungen. Typisch internalisierende Störungen sind Angst, Depression, Rückzug. Typisch externalisierende Störungen sind ADHS, wie es die Kollegin Zesch schon vorgestellt hat, und also typisch externalisierende Erkrankung, die Störungen des Sozialverhaltens. Noch mehr als ADHS werfen natürlich die Störungen des Sozialverhaltens die Frage auf, ja, ist es bad or mad, sprich, sind diese Menschen schlecht erzogen, schlecht angeleitet, oder steckt dahinter wirklich eine psychische Erkrankung dahinter? Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Riesenproblem, wenn Sie sich selber erinnern, wann haben Sie das letzte Mal eine strafbare Handlung gesetzt? Höchstwahrscheinlich die meisten von Ihnen haben das letzte Mal in der Pubertät irgendwas entwendet oder waren in einem Raufhandel verwickelt. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen die letzten 10, 20 Jahre nicht mehr mit irgendwelchen Arbeitskollegen am Gang gerungen haben. Das ist schon relativ weit zurück, aber natürlich, Sie hätten es gern. Also wir müssen uns die Frage stellen, ist es ein psychiatrisches Erkrankungsbild, ist es etwas, was in der Adoleszentenentwicklung einfach immanent ist und bei jedem vorkommt und sich dann wieder auswächst, oder was es ja auch durchaus gibt, ist es schlicht und ergreifend Kriminalität. Ich meine, diese Variante gibt es ja auch, ja, Eigentumsdelikte als eine Form des Broterwerbs. Auch Heinrich Hoffmann hat sich auch dieser Psychopathologie oder dieser Persönlichkeit angenommen, und der typische Vertreter für die Störung des Sozialverhaltens ist der böse Friedrich. Ja, der macht so ziemlich alles, was einem Adoleszenten verboten ist. Er quält Tiere, er macht Sachbeschädigungen und er schlägt seine Gouvernante mit der Peitsche. Die wenigen von uns, die eine Gouvernante gehabt haben, haben sicher nicht diese mit der Peitsche geschlagen. Also der hat schon sehr viele sozial gestörte Elemente dabei. Ja, und wir wissen natürlich, es gibt immer wieder die Betonung, was unsere Jugend nicht alles Schlechtes macht. Sie ist verdorben, sie ist unverschämt, sie ist ganz anders als die Vorgängergeneration. Und es ist jetzt zwar keine SMS-Voting-Frage, diese kommen noch, aber wenn Sie das so quasi historisch zuordnen, wann würden Sie meinen, haben das Menschen über ihre Jugend, über ihre Jugendlichen behauptet? Das so, Sie sind aber schon richtig, das ist alles ein bisschen schon länger her. Das eine ist schon 5000 Jahre her, das andere ist 2000 Jahre her. Also das ist eigentlich immer der älteren Generation schon immanent gewesen, dass sie nicht besonders erfreut war über die Verhaltensweisen der Jugend. Vor ein paar Monaten war ja eine Geschichte sehr stark in den Medien, beim Donauzentrum, Sie werden sich erinnern. Diese Geschichte ist 1956 passiert in Wuppertal. Da haben 10 Jugendliche 3 Liebespärchen brutal niedergeschlagen. Und Sie sehen, 60 Jahre später gibt es das nicht nur in Wuppertal, das gibt es ja dann in Wien, vielleicht mit der kleinen Veränderung, dass es nicht mehr männliche Jugendliche sind, sondern weibliche Jugendliche, und dass diese Mädchen, ein Bursche war ja auch dabei, das noch auf Video aufgenommen haben und auf Facebook gepostet haben. zu meinem großen Erstaunen haben sich das dann 2,8 Millionen Menschen angeschaut. Also das ist schon das Gleiche, mit ein bisschen einer anderen Technologie, würde ich sagen, aber dass Jugendliche so quasi massiv auf andere losgehen, Körperverletzungen setzen, das kennen wir auch schon von früher. Ja, also wenn wir uns jetzt einmal vor Augen halten, es gibt diese psychiatrische Gruppe der Störungen des Sozialverhaltens, muss man sagen, wie ich mit der Kinderpsychiatrie angefangen habe, Mitte der 90er Jahre war das eine Diagnose, die man sehr ungern gegeben hat. Man hat gesagt, das ist sehr stigmatisierend, wenn man in einen Befund reinschreibt, Störungen des Sozialverhaltens, das wird vielleicht in der Schule gelesen, man weiß nicht, welche Konsequenzen das für das Kind hat. Mittlerweile weiß man mehr über diese Erkrankung, man weiß auch mehr über ihre Etiologie und bekennt sich immer öfter dazu, das auch als Diagnose niederzuschreiben, weil nur wenn die Diagnose stimmt, früher haben wir oft gesagt Anpassungsstörung, wie die meisten von Ihnen wissen werden, eine Anpassungsstörung ist eine Traumafolgestörung, also es braucht ein Trauma, das dann eine chronifizierte psychopathologische Reaktion noch sich zieht. Eine Anpassungsstörung ist keine Störung des Sozialverhaltens. Ja? Es ist auch keine, man hat ja dann oft so den Ausweg gefunden und gesagt, naja, frühe Persönlichkeitsstörung. Sie sind was Eigenes. Mittlerweile weiß man aus guten epidemiologischen Studien, dass sie weit häufiger vertreten sind als zum Beispiel ADHS, ja, unter den Volksschülern 2-4%. Das steigt dann an bei den Jugendlichen bis zu 6-12%. Interessanterweise eine Erkrankung, wie bei den meisten externalisierenden Erkrankungen, haben wir beim ADHS gehabt, 90% Buben, haben wir hier auch viel, viel mehr Buben als Mädchen und es dürfte eine Erkrankung sein, ja, die im Steigen ist. Jetzt kann man natürlich immer fragen, steigt denn eine Erkrankung, wenn wir genauer hinschauen? Zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten ist eigene Erkrankung geworden. Natürlich, wenn der Fokus auf eine Symptomatik ist oder auf eine Störung, dann steigen in der Regel auch die Zahlen. Das haben wir bei ADHS gesehen. Möglicherweise ist das halt auch beim selbstverletzenden Verhalten so und bei den Störungen des Sozialverhaltens. Wenn wir uns aber anschauen, wo ungefähr ist es vergesellschaftet, Sie sehen da ein bisschen die Möglichkeiten, kinderpsychiatrisch zu erkranken. Schizophrenie mit 0,1%, sehr, sehr selten. Angsterkrankungen mit 13% in der Kinderbevölkerung, sehr häufig. Aufgrund der Tatsache, dass es sehr viele spezifische Phobien gibt. Nehmen Sie das bitte jetzt nicht Wort für Wort. Ich bin dahergegangen und habe einfach 5 Lehrbücher genommen und habe die Zahlenangaben in diesen 5 Lehrbüchern versucht zu mitteln. Aber es ist ein gewisser Annäherungswert. Aber wir sehen, Autismus, Schizophrenie ist eher was Seltenes, Angsterkrankungen, somatoforme Schmerzstörungen ist was Häufiges, dazwischen die Depression, ADHS und andere. Aber wir haben es, wie gesagt, bei den Störungen des Sozialverhaltens mit 8% mit doch einer relativ häufigen Diagnose zu tun. Durch was zeichnet sich diese Erkrankung aus? Die Menschen haben wenig Regelbewusstsein. Wir haben ja dann erlaubt, ein 10-minütiges Video von einem Patienten für Sie vorzuzubereiten. Eine Privatethik, ja? Aggression, unreflektiert, und Dissozialität, also antisoziales Verhalten und Delinquenz. Delinquenz ist alles, was wir uns so quasi unter kriminellen Handlungen vorstellen. Oder dissozial, häufige Wutausbrüche, häufig Streiten, dann das aktive Ablehnen von elterlichen Normen. Und was für mich sehr typisch ist, ist das Verantwortlichmachen für andere für eigene Fehler. Sie werden sehen, das Video beginnt und der sagt, warum er spät gekommen ist. Und warum er spät gekommen ist, waren auch andere schuld. Ja? Und wenn er in der Schule einen schlägt, ist auch der andere schuld. Ja? Also, und da geht man davon aus, dass es wirklich manche gibt, ja, die entweder von ihrem Temperament so gestaltet sind, dass sie in diese Richtung gehen oder wirklich auch nicht anders können, beim Xing ADHS war das Problem der Filterstörung, ja, wie viel an Außenreizen kann ich verarbeiten, sind für mich alle Außenreize gleich oder kann ich sie priorisieren? Und beim ADHS und bei der Störung des Sozialverhaltens halt, kann ich meine so quasi Wut irgendwie reglementieren, ja, oder geht immer alles frei hinaus? Es gibt also eine ganz typische Szene bei ihm, da fällt bei meinem Kollegen im Nachbarzimmer der Ordner um und er springt gleich auf. Ja. Aber das so die typisch dissozialen Symptome bis hin nicht nach Hause kommen, das Lügen, Gehässigkeit, sich belästigt fühlen, ganz ein typisches Phänomen. Ja. Jugendliche, die sagen, ich bin in der U-Bahn, da schauen drei so her, ich gehe hin, sage, schaut es mir nicht so deppert an, die sagen, wir haben ja gar nicht hingeschaut zu dir, wir haben die gar nicht gesehen, er hat es mir ausgelacht und fängt so quasi einen Raufhandel mit denen an, weil er sich aus nichts heraus belästigt gefühlt hat. Ja, schauen wir uns noch an die delinquenten Kernsymptome. Delinquenz ist alles, was so quasi das Strafrecht verbietet. Feuer legen, stehlen, natürlich auch Grausamkeit gegen andere Menschen, so wie der böse Friedrich, ja, von körperlicher Gewalt bis zum sexuellen Missbrauch. Und auch ganz, ganz typisch, was unten steht, diese Anfälligkeit dieser Menschen dann für gewaltbereite Gruppen. Ja, dass man wirklich dann oft dann Gleichgesinnte findet, ja, und dann die Aggression noch mehr in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Wir müssen es aber unterscheiden von jemandem, der einfach es jetzt in seiner Adoleszentenentwicklung mit dem Einhalten von Regeln und Normen nicht so genau nimmt und viel ausprobiert. Den müssen wir unterscheiden von wirklich jemandem mit einer Störung des Sozialverhaltens. Und deshalb geht es um das wiederholte, durchgängige, schwere, dissoziale, aggressive und aufsässige Verhalten. Ja, also nicht punktuell, sondern das muss ich wirklich über einen längeren Zeitpunkt ziehen. Und dieses mangelnde Bewusstsein für Regeln und Normen und für eigene Fehler. Und auch das ist dieser Mangel an Schuldbewusstsein. Früher hat es den Begriff der Psychopathie gegeben, der war ja lange Zeit verpönt. Jetzt kommt aus dem Amerikanischen wieder mit Psychopathie, ja, also hat eine gewisse Renaissance jetzt gefunden. Also auch das ist natürlich so quasi das angeborene Temperamentsmerkmal und das nicht auch anders können im Sinn von einer Pathologie. Gut, erster Versuch des so beliebten SMS-Votings. Die Frage ist, so quasi als Aufwärmfrage, kein Kernsymptom bei Störungen des Sozialverhaltens ist, ich habe dann gesagt, es gibt vier Kernsymptome, das heißt, eins davon ist kein Kernsymptom der Störungen des Sozialverhaltens. Und dann muss ich irgendwann einmal sagen, jetzt ist nicht mehr offen, oder wie? Na wirklich, ja, dann sagen wir, zu ist, schauen wir es uns an, Sie sind die Besten, genau so ist es. Ja, 100% richtig, es wird schwieriger. Ja, also seien Sie gefasst, es kommt schwieriger, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie das meistern werden. Die ICD-10 versucht jetzt die Störungen des Sozialverhaltens einzuteilen. Ja, aber wie Sie sehen, auf nicht eine ideologische Art und Weise, sondern eher in welchem Rahmen passiert die Störung. Ja, man unterscheidet nur zu Hause, hat der Mensch Freunde, hat er keine Freunde, ist es eher oppositionell, wie so manchmal bei den kleinen Kindern, ist eine depressive Symptomatik dabei, ist eine hyperaktive Symptomatik dabei. Also wir lernen eigentlich durch diese Einteilung nichts über die Ätiologie. Und das Problem ist, wir lernen auch wenig darüber, wie man mit diesen Menschen jetzt dann auch vielleicht therapeutisch umgehen soll. Ja? Also es gibt diese Einteilung von der WHO, wir leben damit, aber es gibt vielleicht bildhaftere Formen, wie man es sich einteilen kann und diese Menschen auch besser verstehen kann dadurch. Weil nur durch diese ICD-10-Einteilung haben sie ja kein Verständnis generiert für diese Personen. In Amerika hat sich jetzt immer mehr durchgesetzt, ne, es zu differenzieren in das instrumentell dissoziale Verhalten und in das impulsiv feindselige Verhalten. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Denken Sie sich nur oben bei dem Handtaschendieb, das ist so quasi kalte Aggression. Denken Sie sich unten, der Mensch, der gerade jemanden tritt, das ist eine heiße Aggression. Ja? Sie sehen, bei der ersten Form werden strafbare Handlungen verdeckt gemacht, kontrolliert, mit Vorsatz, emotionslos zum eigenen Vorteil. Also die typischen Geschichten, Drogenhandel, aber auch Diebstahl. Das andere wäre dieser junge Mann aus der U-Bahn, der unkontrolliert hingeht zu welchen, sagt, schaut's mir nicht so deppert an und mit denen einen Raufhandel anfängt und dann vielleicht selber niedergeschlagen wird. Ja? Unkontrolliert, hohe Emotionalität zum eigenen Nachteil. Ja? Kalte und heiße Form der Aggression. Wenn wir uns die noch näher anschauen, sehen wir, aha, diese kalte Aggression, die scheint ein bisschen später zu beginnen. Da haben wir oft die Anbindungen also an die soziale Gruppen, da haben wir unsere Bindungen, da treten wir vielleicht eher so in Gangs auf, wie zum Beispiel ja, Mädchen, die ausschwärmen und Menschen in Billa überfallen. Ja? Oder am Heimweg sich anschauen, wer hat irgendwo das Handtaschel oben am Einkaufswagen liegen und gehen an die heran und der Zweite nimmt das Geld weg. Beide Formen sind die Buben häufiger vertreten, aber da sind die bei der kalten Aggression sind die Mädchen doch häufiger vertreten als in der heißen. Bei der heißen haben wir einen frühen Beginn, oft schon sehr isoliert lebende Kinder in der Volksschulzeit, schlechte Prognose auch, ja, und da sehen wir auch häufig biologische Risikofaktoren. Eltern mit Persönlichkeitsstörungen, Eltern mit Drogenabhängigkeiten, Kinder mit langen Fremdunterbringungen, verschiedenen Formen der Bindungsstörungen in diese Richtung gehend. Und sich vor Augen halten, dass es da wirklich zwei vollkommen verschiedene Formen gibt, ja, der kalten und der heißen Aggression, muss man sich ja überlegen, was macht man mit den Leuten. Ja. Bei diesen Mädchen vielleicht, die da Eigentumsdelikte irgendwo in Einkaufszentren planen und durchführen, ist vielleicht eine nachgehende Jugendhilfe das Mittel der Wahl. Man muss arbeiten an ihren Gewissensstrukturen. Man muss vielleicht mit der Schule in Kontakt treten. Weil natürlich wundere ich mich manchmal, wenn ich am Floridsdorfer Spitz aussteige, wie viele Jugendlichen an einem schönen sonnigen Vormittag im Frühling dort zugegen sind und offensichtlich nicht in der Schule. Und diese Menschen, ja, die haben natürlich keinen Benefit von einer medikamentösen Intervention. Ja. Hingegen die anderen, ja, wo wirklich dieses Anspannungsgefühl so eruptiv sie gewalttätig werden lässt, ja, die sich selber nicht so kontrollieren können, da ist sicher die medikamentöse Behandlung von großer Wichtigkeit und eine langfristig angelegte Psychotherapie. Bei der kalten Aggression ist eine stationäre Aufnahme, obwohl oft erwünscht vom Jugendamt, von den Eltern nicht zielführend. Ja, die vereinigen sich eher noch auf der Station, auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bilden so quasi eine neue Gang. Ja, hingegen bei den Vertretern mit so einer heißen Aggression kann durchaus eine stationäre Aufnahme sinnvoll sein. Gut. Das heißt, wir müssen noch ein kleines Schlaglicht drauf werfen, wie es da ausschaut mit der Ätiologie. Und Sie sehen etwas, was wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr gerne machen. Nämlich wir schauen uns nicht nur an, also die Frau Dr. Zesche auch schon sehr gut ausgeführt, wir schauen uns nicht nur an, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind, wir schauen uns auch an, wo die Stärken sind. Und es gibt einfach Dinge, die protektiv sind in Richtung Störungen des Sozialverhaltens. Das ist das weibliche Geschlecht offensichtlich, die soziale Kompetenz, die Anpassungsfähigkeit, die Coping-Strategien können wir auch dazu sagen, der Selbstwert, die Intelligenz, interessanterweise auch das Bildungsniveau, Ja? Die finanzielle Situation der Familie. Wir wissen, dass einer der gefährlichsten Faktoren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der ist, wir glauben ja oft, Tod eines Elternteils ist ein richtig schwerer Belastungsfaktor. Aber im Prinzip sind es disharmonische Eltern. Also Eltern, die permanent ihre Konflikte vor den Kindern auftragen, disharmonisch sein, die destabilisieren Kinder über lange Zeit. Ja? Der Tod eines Elternteils ist in der Regel mit genug anderen Bezugspersonen innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren gut verarbeitbar für ein Kind und setzt nicht so nachhaltige Folgen wie Eltern, die permanent disharmonisch sind und im Streit liegen und ihre Konflikte vielleicht auch auf Kosten der Kinder austragen. Auf der anderen Seite, neben den Protektivfaktoren haben wir die Risikofaktoren. Wir haben immer mehr Informationen, dass es Risikofaktoren auch auf der körperlichen Ebene gibt, bei den Hormonen, bei den Neurotransmittern. Es gibt nachgewiesenermaßen übers Nikotin, Alkohol und übers Kokain auch Studien Richtung Störung des Sozialverhaltens, also wenn die Mütter diese Suchtmittel konsumiert haben. Unser Temperament als ein entscheidender, mitgestaltender Faktor bei der Ausbildung einer psychiatrischen Erkrankung ist natürlich auch ganz was Wichtiges. Ja, die Bindungsstörungen. Und wir merken das natürlich, es gibt im Kinderdorf haben wir oft Kinder, die wir aus anderen Einrichtungen übernehmen oder wenn wir durchlesen, wie viele Fremdunterbringungen es schon gegeben hat. Ja. Da gibt es einfach Kinder, die auf dieser Ebene der Bindungserfahrungen extrem traumatisiert worden sind. Da hat es schon als Säugling eine Abnahme gegeben, dann sind sie wieder zurückgekommen zur Großmutter, dann ist die Großmutter vielleicht erkrankt, dann sind sie wieder zur ersten Pflegefamilie gekommen, dann sind sie in die erste WG gekommen. Also es ist oft wirklich so, dass Kinder mit ihrem Lebensalter in verschiedenen erzieherischen Kontexten, Lebenskontexten, Wohnkontexten drin sind und irgendwann einmal solche Bindungsdefizite erworben haben, dass die natürlich sich auf jede neue Bezugsperson überträgt. Natürlich, gerade bei den Störungen des Sozialverhaltens, die Einstellung der Eltern, der Bezugspersonen zur Kriminalität selber ist entscheidend. Und Sie sehen ganz, ganz unten ja, das Thema Gewalt in den Medien. Es wird ja oft so, gibt es die Hypothese, es sind nur die Videospiele, es sind nur die Filme, die Kinder so machen, die Jugendliche so machen. Ich glaube, die Risikofaktoren sind die oben aufgelisteten. Vielleicht, dass die Medien dann noch die Form generieren. Ja? Also wenn ich mir wieder vor kurzem so einen Terence Hill, Bud Spencer Film gesehen und wenn man sich anschaut, wie in den 70er Jahren Menschen sich geprügelt haben, da hat keiner geblutet, da ist jeder wieder aufgestanden, ja, da ist niemandem auf den Kopf getreten worden mit dem Schuh. Ja, das ist natürlich jetzt anders. Ja, und da haben Kinder, Jugendliche ganz andere Bilder im Kopf, ja, als vielleicht Menschen noch vor 20 Jahren, 30 Jahren. Wobei auf der anderen Seite haben wir natürlich Wuppertal auch Übergriffe schon vor 60 Jahren gehabt. Ja. Ja, ein kurzer Einstieg in eine zweite Stunde eines Gesprächs, wobei man sagen muss, dass die erste Stunde sehr kurz war, weil da hat er mich nach 10 Minuten verlassen und hat gesagt, so ein Blödsinn hurcht er sich nicht länger an. Er ist von der Schule geschickt worden, weil er wieder einmal suspendiert worden ist. Er ist zu diesem Zeitpunkt kurz vor seinem 14. Geburtstag, also noch nicht strafmündig, aber er wird dann eh im Laufe der 10 Minuten über einige seiner Schandtaten berichten. Aber lassen Sie einmal den Burschen auf sich wirken. Wie gesagt, er argumentiert gleich einmal, warum er eine Viertelstunde spät gekommen ist. Warte,
so. Ich hätte es doch nicht rechtzeitig gekommen. Ja. Was war da los?
Ja, es war ein Spaß, so. Sagen wir so. Also, die Opfer können alle ins Auto, die können alle Führerschein abgeben. Da kann ich sogar bis heute fahren.
Echt?
Ich kann Auto fahren, mein Vater hat es mir gelernt.
Wirklich?
Ja, von Privatgerät bei der Firma.
Mit Gangschaltung? Ja, oder mit einer Automatik?
Ja, mit Gangschaltung.
Echt?
Alfa Romeo 190 PS habe ich gelernt.
Und willst du da Gang an den schalten?
Ja, leicht. Es war ja einfach. Man muss, also das Erste, was man macht, ist einmal, wenn man anstattet, den Gang rausgeben. Mhm. Aber zu sicher bin ich immer mit dem Fuß auf der Kupplung. Man weiß ja nie, was ist. Mhm. Starte an und dann ersten Gang rein, Handbremse los und dann leicht von der Kupplung weg und leicht aufs Gas und so fahren.
Okay. Und habt ihr mit dem Papa das gemacht?
Ja, das war ja schon vor 2 Jahren.
Das heißt, vor 2 Jahren warst du eigentlich 12?
Ja, ich weiß.
Das ist ja die Zeit, wo man eigentlich erst Radfahren darf.
Ja, mittlerweile hätte ich 12 auch nicht Autobahn können.
Echt? Ja. Und das machst du jetzt öfter, oder das war eine einmalige Geschichte?
Nein, ich mach das eh öfter.
Echt?
Wochenende fahre ich oft herum.
Immer mit dem Papa sein oder mit anderen Autos?
Papa.
Papa sein. Also das letzte Mal haben wir uns ja unterhalten, dass der Zeit, es gibt in der Schule ein bisschen eine Bresel.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt?
Ich bin noch immer nicht in der Schule gewesen, ich bin noch immer suspendiert.
Okay. Wann ist die Suspendierung eigentlich zu Ende?
Weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich gehe ich dieses Jahr gar nicht mehr in die Schule.
Das kann so nicht sein. Die können die ja nicht ein ganzes Jahr suspendieren.
Nein, das nicht. Aber
im April.
Ja, aber ich werde am 7.5. operiert. Okay. Auf dem Fuß.
Was wirst du operiert?
Mein Kreuzband. Ich habe das komplette Kreuzband durchgerissen. Und gestern bin ich halt wieder ausgerutscht und jetzt habe ich mir mit dem Nitus da gehabt. Jetzt habe ich eine Schiene bekommen, die muss ich dann eher aufgeben, wenn ich dann rein bin.
Okay.
Ja.
Also du rechnest gar nicht mehr damit, dass du heute in die Schule gehst?
Nein, ich darf nicht. Nach der Operation bin ich 6 Monate im Bett.
6 Monate?
6 Monate Bett, wo ich bin auf Reha.
Das war schwerwiegende Operation.
Ja.
Und wo wird die Operation stattfinden? In Wien da?
In Essen Südost.
Essen Südost.
Also es wird da wird so aufgeschnitten, da alles. Und da wird ein Loch durchgemacht. Okay. Und dann wird da eine Sehne rausgezogen und da durchgemacht und damit 2 Schrauben befestigt.
Ja.
Und jetzt habe ich eine Schiene bekommen und ja, ist halt anstrengend.
Du und wann ist die Operation geplant?
Am 7.5.2014.
Also eigentlich relativ bald?
Ja.
14 Tage?
Ja. Einen Monat warte ich ja schon drauf.
Okay. Und du meinst, dann gibt es keinen Schulbesuch mehr für die Herr?
Nein.
Aber auf Rehab wären sie ja höchstwahrscheinlich dann auch.
Ja, ich bin aber nur 3 Wochen auf Rehab.
Okay.
Und 2 Wochen oder so. 2, 3 Wochen auf Rehab und dann komme ich daheim. Und mein Bett wird dann rausgeschmissen. Ich bekomme ein eigenes Bett rein. Weil dann das Bett, und da hinten sind Gewichte daran, dass meine Sehne wieder lang gezogen wird.
Okay.
Ja.
Ja, aber es ist blöd, weil es jetzt eigentlich dann in der Schule so einen negativen Abgang gegeben hat, oder?
Ja. Nur weil ich den einen Fetzer damals so eine Voliert habe, dass am Boden gelegen ist. Das hat sich ja nicht ausgezahlt.
Wen hast du eigentlich eine Voliert?
So ein Fetzer. Er provoziert.
Was war da?
Er provoziert mit dem Aussehen. Er soll nicht so Fetzer.
Also allein, dass der ausschaut, wie er ausschaut.
Ja, das provoziert.
Hast du ihm eine gehaut?
Ja. Und noch seine Antworten, die was er gibt. Ja und lass mich fett sein. Ja und lass mich fett sein. Allein die Antworten für das können auch schon einige gelöscht.
Ne, warum? Wer hat dir das Recht, fett zu sein?
Ja, wer gibt dir das Recht, fett zu sein? Kein Mensch.
Darf man nicht fett sein?
Nein.
Warum nicht?
Weil das verboten ist.
Wo stirbt?
Ich sag das. Das ist unser Mobbing-Opfer in der Klasse.
Das heißt, auf den geht's alle los?
Auf den gehen wir alle los. Der wird immer geschlagen, egal wo. Schau, angenommen, er sitzt jetzt hier, er sitzt da und ich sitze circa da.
Ja. Ja.
Und immer wenn ich eine Aufgabe zur Lehrerin bringe, gehen wir vorbei, hol aus und klatschen ihn so eine runter.
Ja, aber stell dir mal vor, du wärst in seiner Situation.
Ich würde zurückschlagen.
Ja, aber jetzt bist du vielleicht nicht so sportlich, wie du bist. Wenn du so dick bist und kannst du vielleicht nicht so gut
machen. Dann lasse ich mich auf ihn drauf fallen, dann ist er auch tot.
Nein, aber ist ja warm, wenn alle ihn
ja,
so
sicher,
mobben.
Ja sicher, aber das ist halt Mobbing-Opfer, was soll man dagegen machen?
Naja, man könnte ihn nicht mobben.
Ja, das ist schwer.
Was?
Das ist schwer.
Warum ist das schwer?
Weil es schwer ist, seinen Osten provoziert, aber...
Welche Leute provozieren die noch mit dem Aussehen?
Magersüchtige können nichts dafür. Die fressen zu viel und steigen sie raus. Aber.
Kennst du viele Magersüchtige?
Gar keine, guter Dank. Ja? Leute, die was mich noch provozieren, ist die, was immer Streit suchen.
Okay.
Wenn sie herkommen, hast du Stress. Mhm. Ich schwör mal. Das war mal, einer ist das bei mir mal hingegangen, darum habe ich eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Heißt, du mir hingegangen, ich habe mein Messer geholt, habe ihn in die Schulter gestochen. Mhm. Weil er so behindert war. Wenn er zu mir gekommen ist, hast du ein Problem, gib mir dein Geld und gib mir deine Zigaretten. Mhm. Sowas provoziert. Ich habe mein Butterfly genommen, habe ihn in die Schulter gestochen, zweimal, einmal da und einmal da.
Du hast so ein gefährliches Messer.
Butterfly.
Naja, das haben lange Klingen, mit denen kann man ja die Leute schwer
verletzen. So lang. Ja. Ich hätte noch ein längeres, das ist ein Jagdmesser und das so. Mhm. Dann hätte ich noch ein Wildmesser, das ist so. Mhm. Circa.
Ja. Ja, aber das ist ja furchtbar, da kann man ja jemanden töten eigentlich mit sowas.
Ja, mit dem Butterfly genauso. Dann kannst du auch einen mit so einer kleinen Klinge.
Und was war dann, wie es dem in die Schulter gestochen hat?
Ich habe ihn am Boden liegen lassen, hab ihn angespuckt und bin weggegangen. Ja, solche Leute provozieren mich, was soll ich machen?
Naja, man kann sich ja nicht provozieren lassen.
Das geht nicht. Naja, was ich Ihnen noch sagen wollte, ja. Wegen den Tabletten.
Ja.
Und zwar, die Tabletten machen mich sehr, sehr, sehr müde.
Wirklich?
Ja. Könnte ich sie vielleicht am Abend nehmen?
Das ist eine Möglichkeit.
Geht das?
Ja.
Ah, passt.
Ja, das ist eine gute Möglichkeit.
Weil dann, ich nehme die Tabletten um 8, um 7, wenn ich aufstehe. Mhm. Und um 9 bin ich so müde, dass es mich umhaut. Ich schlafe ein.
Also du hast jetzt immer um 7 in der Früh genommen?
Ja, und ja. Um 9 haut es mich um.
Ja, musst du jetzt noch sagen, wie heißt denn deine Tabletten?
Abilify.
Ja, also du hast jetzt immer um 7 Uhr in der Früh genommen? Ja. Und dann um 9 Uhr warst du da?
19 war ich weg.
Das heißt, du hast gleich wieder weiter geschlafen zu Hause, oder wie? Nein, aber diese Tabletten kann man auch am Abend nehmen.
Das ist überhaupt kein Problem. Dann nehme ich sie am Abend.
Ja.
Vor dem Schlafen gehen nehme ich sie dann.
Ja, ja.
Aber passt.
Also ganz, ganz, ganz wichtig. Und wichtig halt einfach regelmäßig.
Ja, das auf jeden Fall.
Regelmäßig zu nehmen. Ja. Wie hast du die Tage jetzt überhaupt verbracht?
Ich bin
in die Schule gegangen.
Nein, ich war bei meiner Opa meiste Zeit.
Was hast du da gemacht?
Chill. Und mein Opa chillt. Mhm. Also nicht jetzt mit Gras und so, nein, ich meine, das ist. Mhm.
Ja, du hast mir das letzte Mal erzählt, dass du Probleme in der Schule gekriegt, weil du Cannabis geraucht hast.
Ja.
Ja?
Ich habe Gras in der Schule verkauft, geraucht. Ich habe mir vor einem Lehrer einen Joint einzogen. Mir war das wurscht.
Und du bist in der dritten Haupt, gell?
Ich bin jetzt noch immer in der zweiten.
Okay.
Zum dritten Mal bin ich in der zweiten Haupt. Mhm. Ich bin immer sitzen geblieben, weil sie mich entweder suspendiert haben und ich war so schlimm, dass ich den Lehrer geschlagen habe. Mhm. Mhm. Ich habe den Lehrer, meinen ehemaligen Lehrer, habe ich die Hand gebrochen und habe ich ihm den Fuß gebrochen. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen aggressiv.
Ja, ich würde nicht sagen, dass du ein bisschen aggressiv bist, du bist eigentlich sehr aggressiv.
Nicht wirklich.
Und was mich halt irritiert, ist, dass du fast ein bisschen stolz drauf bist.
Ja, sicher bin ich stolz drauf.
Warum?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sage.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum.
Naja, andere sind ja vielleicht stolz, weil sie super kicken können oder weil sie in der Schule...
Ja, das weiß ich eben. Ich bin halt stolz auf die Sachen, was ich halt mache. Es ist zwar jetzt nicht sehr lobenswert, aber... Mhm. Soll man machen.
Ja, gibt es nicht irgendwie andere Sachen, auf die du auch stolz sein könntest?
Ich bin auf mein Hobby stolz.
Ja.
Ich bin auf meine 4 Pokale, 2 Goldmedaillen, eine Silbermedaille stolz.
Okay.
Und ich bin auf mein Haus stolz.
Was hast du für ein Hobby?
Mein Hobby?
Ja.
Ist Fischen, also Angeln.
Ja.
Man glaubt gar nicht, dass so ein aggressiver Junge wie ich angeln wird. Mhm. Und Gewichte malt.
Okay. Ja, mein Angeln ist ja wirklich ein ganz komplizierter Jagdsport.
Urnicht. Nein, extremst.
Die Angler, die haben ja alles Mögliche.
Meine Ausrüstung beim Angeln ist 4.000 oder mehr sogar wert.
Euro?
Ja.
Das ist ein Wahnsinn.
4.000 bis 5.000 Euro ist die wert.
Muss ja dann eine ganz hochtechnische Angel sein.
Eine? Mhm. Ich habe mindestens 10.
Okay.
Das geht mit, ja, man kann mich jetzt nicht. Sowas geht mir auch am Arsch. Sowas provoziert mich auch. Wenn ich rede, da geht's bum, bum. Wenn ich das da gegen die Glasscheibe mache, dann ist wahrscheinlich die Glasscheibe kaputt. Aber das will ich jetzt auch nicht machen. Mhm. Das aber provoziert wirklich.
Echt? Ne, aber es ist ein Haus, wo halt mehrere Leute arbeiten.
Ja, aber sowas provoziert. Ab und zu. Nicht immer, aber ab und zu provoziert.
Mhm. Und du quasi, wärst jetzt da, was du ja nicht magst, aber wenn du jetzt da rausgingest und mit der Person schreist und sagst, was sind sie so laut, ja, dann würdest du es auch richtig finden.
Gut, beenden wir es da. Ja, gibt es Fragen zum Burschen? Gibt's? Aber ich denke mal, einige Dinge, empathiefähig, wie er sich einfühlen kann in andere, Schuldbewusstsein, das ist relativ klar rausgekommen. Und natürlich die Auflistung der dissozialen und delinquenten Geschichten. Ja, Sie können sich jetzt einmal versuchen wieder. Im SMS-Voting, wo Sie den laut ICD-10 hin verorten würden. Ja, schauen wir mal, ob einige das wäre mein Vorschlag gewesen. Schauen wir mal, wie es bei Ihnen ausschaut. Okay. Ja, das hätte ich müssen vielleicht ein bisschen besser ausführen. D, also die Störung mit des Sozialverhaltens mit oppositionellen und aufsässigen Verhalten ist eher vielleicht den kleineren Vorbehalten. Und bei den anderen Gruppen A, B und C brauche ich dann schon wirklich diese massive Dissozialität und diese massive Delinquenz, ja, die beim oppositionellen und aufsässigen Verhalten noch nicht braucht. Also insofern hätte ich ihm von der Diagnose C gegeben. Ja, ja, schauen wir uns, ja, was wären die Behandlungsziele? Kontrolle über die Aggressivität bei den wirklich, bei denen mit der heißen Aggression, Entlernen von Entspannungstechniken, ja, eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung, das merkt man dann in Folge des Interviews auch noch, wie er andere sieht, teilweise so nationalsozialistische Idealisierungstendenzen gibt es bei ihm. Ja. Bei uns, wie er dann an der Heilstättenklasse war, hat man so anfangen können, also quasi prosoziale Sachen anbieten können, sagen, wenn du das hast super gemacht und das hast gut gemacht. Er war halt schulleistungsmäßig, hat man gemerkt, da kann man ihn fast für nichts loben, weil er ist auf einem Volksschülerniveau. Ja. Er war auch von den Eltern initiiert, schon 2 Jahre in Psychotherapie, das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber wenn wir uns dann überhaupt die Therapie anschauen, ein paar Minuten haben wir noch Zeit, über die Prävention, ja, die natürlich auch sehr wichtig ist, ja, früh schon überforderte Mütter zu detektieren, denen, wie wir es einem Kinderdorf machen, Familien in Krisen etwas anzubieten, diese zu beraten, screenen von Hochrisikokindern. Ja, Investitionen in Sozial- und Bildungssysteme. Ja, also ich finde ja zum Beispiel, dass die Schulsuspendierung keine Lösung ist. Ja, den hat man ja sehr lang zum Beispiel aus dem Schulsystem immer wieder rausgekickt. Wichtig ist auch, diese Menschen sind vollkommen resistent gegenüber Strafdrohungen. Ja, ein anderes Kind kann sagen, Achtung, wenn du das machst, kannst du mit der Polizei in Kontakt kommen oder ins Jugendgefängnis kommen. Das perdelt an diesen Menschen ab. In weiterer Folge des Interviews hätte ihm noch gesagt, du hast keine Angst vor dem Gefängnis. Und sagt, er ist ja nicht mehr einen halben Freund drin. Ja, also solche Dinge, also so quasi diese klassischen Bestrafungsgeschichten, die perlen an diesen Menschen ab. Ja. Eher halt dann halt Verstärker für prosoziale Geschichten, ja. Psychotherapie, da muss man sich auch da vergegenwärtigen, das ist eine langfristige Geschichte, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ja. Elternberatung, und das ist wirklich das Bohren von dicken Brettern. Zusammenarbeit mit den Schulen, ja, also gerade so bei so einige Burschen auch immer in WGs von uns, die schulsuspendiert werden, ja, dass man da halt wirklich auch dann oft ja, mit der Schule halt sprechen muss und die Schule, oft sind die schon in sozialpädagogischen Zentren, kleine Schüleranzahl, zwei Lehrer, aber trotzdem muss man halt oft mit den Lehrern noch diskutieren, ja, wie man mit diesen Schülern umgeht. Weil das Interessante ist, alles, was so in der Schule passiert und was da an Selbstwertsteigerung passiert, ja, das tragt diese Menschen weiter. Ja. Es sind immer Katastrophen, wenn sie aus den Schulen rausfliegen. Ja, Jugendwohlfahrt könnte man lange sprechen. Das, was ich halt oft beklage, ist, dass Maßnahmen viel zu früh beendet werden und die Jugendwohlfahrt sich wieder zurückzieht, noch bevor die Familie wirklich am Damm ist. Ja, das ist immer so eine Hop-on, Hop-off-Geschichte ist. Ja, und dann ganz wichtig, auch darauf zu achten, komorbide Störungen. Bei ihm war es sicher die Intelligenzminderung, die Teilleistungsproblematik, überhaupt so auf der Ebene der schulischen Fertigkeiten. Und was mir nicht so ganz klar war, ob er nicht auch ein bisschen ADHS-Problematik gehabt hat. Weil diese Geschichte, wie schnell er sich hat ablenken lassen, so von Außengeräuschen und so, das war schon da. Aber ich, das kann natürlich auch ja, sein Temperament, seine Impulsivität gewesen sein. Ja. Ja, stationäre Behandlungsformen sollen wirklich nicht überschätzt werden, weil ganz, ganz wenige Störungen des Sozialverhaltens profitieren von einer stationären Aufnahme. Ja, und dann sehen Sie hier eh schon als Ausdruck der Verzweiflung sämtliche Psychopharmaka, die es gibt. Sie sehen Mittel, die bei ADHS eingesetzt werden, also Methylphenidat, Atomoxetin. Sie sehen die große Gruppe der Neuroleptika. Sie sehen Phasenprophylaktika wie Lithium, Valproinsäure, Carbamazepin und Sie sehen zum Schluss noch die SSRIs. All diese Medikamente werden bei der Störung des Sozialverhaltens eingesetzt. Nicht, weil all diese Medikamente ursächlich erfunden worden sind für Störungen des Sozialverhaltens, sondern wenn man dann mit versucht, so quasi die Hauptprobleme, sei es jetzt im Bereich der Emotion, des Affekts, irgendwie zu beeinflussen. Und die Gruppe an Medikamenten, das können wir jetzt vielleicht in der dritten Frage noch einmal kurz uns anschauen. Was würden Sie meinen, Phasenprophylaktika wie Valproinsäure, Neuroleptika wie Risperidon, Aripiprazol, SSRIs wie Sertralin, Fluoxetin, was glauben Sie, wo ist die Studienlage am besten? Sie dürfen sogar mitwählen. Schauen wir mal, was die ersten sechs gesagt haben. Also von der Studienlage her ist es so, dass Risperidon natürlich von den Atypikern das älteste ist. Es gibt die meisten Studien drüber, überhaupt bei Kindern mit Intelligenzminderung, mit Störungen des Sozialverhaltens. Halbwegs ausbalanciertes Profil, Wirkung, Nebenwirkungen, aber wie Sie auch vom Patienten gehört haben, der hat ja auch gesagt, er hat von mir Abilify gekriegt, Abilify ist Aripiprazol, also hat natürlich Richtung Metabolismus weniger Probleme, macht weniger Probleme mit Gewichtszunahme, weniger Probleme mit der Müdigkeit, ist die feinere Klinge, nur wir haben leider nicht diese gute Studienlage, wie wir es beim Risperidon haben. Wobei wir sagen müssen, wir haben bei all diesen Medikamenten, ja, sei es Risperidon, sind wir off-label. Weil Risperidon ist ein Neuroleptikum, das die Zulassung hat für Störung des Sozialverhaltens, aber nur bei intelligenzgeminderten Kindern unter 6. Ja? Also wir haben die andere Geschichte, ist natürlich, wenn Sie sich dann anschauen, 0,028, 0,06 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei einem 50 Kilo Patienten 2,5 Milligramm Risperidon. Das mag im Studiendesign funktioniert haben. in einer WG mit die sozialen Jugendlichen, mit 80 Kilo kommen sie höchstwahrscheinlich da nicht über die Runden. Ja, also die Studien, ja, wir haben Probleme, wir sind off-label, Aperisperidon puncto Alter, puncto Diagnose und dann noch dazu Richtung der Dosis. Ja. Und Sie sehen das eh da bei den anderen, Zyprexa, ja, wird da voll im Gefängnis geben, hat natürlich die Gewichtszunahme am massivsten, ist sicher nicht First Line bei den Atypikern, Quetiapin, ja, speziell wenn wir es so quasi auftitrieren von einem SSRI mit im Kalkül haben, Aripiprazol verwendet man immer lieber und lieber, ist jetzt das modernste Atypikum der zweiten Generation. Aber Sie sehen, wenn Sie da zum Beispiel jemanden haben mit unter 50 Kilogramm, sage ich jetzt einmal mit 2 Milligramm Aripiprazol tun es Ihnen schon ein bisschen schwer. Ich glaube, da kommt es nicht so richtig zum gewünschten Effekt dazu. Also die Studien lassen uns da natürlich ein bisschen allein. Ja, jetzt noch einmal eine Frage. Die Behandlung mit Aripiprazol beim Patienten aus dem Video war off-label wegen? Schauen wir. Also es war off-label natürlich wegen der Diagnose, weil Störung des Sozialverhaltens ist nicht in-label beim Neuroleptikum und natürlich Aripiprazol erst ab 18. Ja. Nur bei der Schizophrenie und bei der bipolaren Störung, glaube ich, ab 16 oder ab 14. Aber das haben wir halt da einfach mit zu bedenken. Ja, Haloperidol, ja, aber aufgrund der massiven Nebenwirkungen nur im stationären und im Akutkontext. Concerta, also Methylphenidat, Atomoxetin, ja, wenn eine ADHS-Symptomatik dabei ist. Und Lithium, eher nein, wenig gute Studienergebnisse. Natürlich haben wir auch Compliance-Problem dabei. Lithium ist sehr schnell toxisch. Valproinsäure wird sehr viel gegeben, auch im Behindertenbereich meines Dafürhaltens, bringt ziemlich wenig und schlechte Studienlage. Die Studien, die wir haben, ist entweder gleich wie Placebo oder sogar schlechter wie Placebo. Wird aber sehr viel gegeben, speziell bei behinderten Kindern mit Impulsivität. Carbamazepin, Detto und SSRI, wenn depressive Symptomatik da ist, die wesentlich auch die Störung des Sozialverhaltens mitgestaltet. Ja, fünfte Frage kriegen Sie keine mehr. Ich bin schon ein bisschen overtime. Ich bedanke mich aber für Ihr Interesse, stehe für Fragen gern zur Verfügung. Wenn Sie wollen, können Sie es mir auch schreiben. Wenn Sie wollen, können Sie auch ein Buch von mir lesen, das ich gemeinsam mit der Kollegin Vöckel-Körnstock herausgegeben habe, mit einigen Mitautoren, eben wo es rund um die forensischen Dinge sowohl opferseitig als auch täterseitig geht. Herzlichen Dank, danke für Ihr Interesse und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Die Kollegin in der Mitte rechts.